Guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen seid, die so etwas verwenden. Checklisten. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Checklisten, To-Do-Listen könnte man sie auch nennen. Und ich finde es hilfreich, manchmal mir Dinge aufzuschreiben auf solche Checklisten, um Sachen nicht zu vergessen. Und es gibt allerhand Checklisten. Checklisten für Reisen zum Beispiel, für Urlaub. Checklisten fürs Auto. Checklisten für den Umzug, Checklisten für die Arbeit, Checklisten für sportliche Ziele vielleicht, Checklisten für das alltägliche Leben. Man kann für alles Checklisten machen. Und Checklisten haben ja so in sich, dass immer Sachen draufstehen, die sehr wichtig sind, die man nicht vergessen will, sondern die man immer wieder vor Augen haben will, damit man sich daran erinnert und damit man diese Sachen abarbeitet oder damit man diese Dinge wirklich nicht aus den Augen verliert. Und Menschen machen alles Mögliche an Checklisten, für jeden Bereich ihres Lebens unter Umständen sogar Checklisten, je nachdem, wie man da als Mensch so drauf ist. Aber habt ihr schon mal eine Checkliste für euer geistliches Leben gemacht? Eine Checkliste, wo es darum geht, was unseren Charakter ausmachen soll, was unser Leben ausmachen soll, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ich will mit uns heute Morgen eine Checkliste machen, wo es um unser geistliches Leben geht. Eine Checkliste, die Dinge draufstehen hat, die von großer Bedeutung sind, die wichtig sind und die wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, damit wir sie nicht aus den Augen verlieren. Und diese Checkliste, dabei soll es darum gehen, dass es eine Gesinnungscheckliste ist. Eine Gesinnungscheckliste, weil wir immer wieder davon im Philipperbrief lesen, in dem Buch, in dem wir uns gerade bewegen, dass es auf unsere Gesinnung ankommt. Also darauf, worauf wir gepolt sind, darauf, wonach wir streben, was wirklich wichtig ist im Leben. Darum, wovon wir uns antreiben lassen. All das ist Gesinnung. Irgendwie. Und deshalb ist unser Thema heute Morgen gesinnt wie Jesus. Gesinnt wie Jesus. Das ist das, wonach wir uns ausstrecken. Und das ist das, was wir immer wieder im Philipperbrief lesen, was wir gerade in diesem Text, den Simon vorgelesen hat, lesen. Und was wir vor 2 Wochen zum Beispiel gehört haben in der Predigt vom Jonathan, wo es heißt in Philipper 2, Vers 5, dass wir die Gesinnung in uns haben sollen, die in Jesus Christus war. Das ist also ein ganz großes Ziel, dass wir diese Gesinnung verfolgen, die in Jesus war. Und deshalb gesinnt wie Jesus. Und heute sehen wir 3 Vorbilder, die diese Gesinnung, wie Jesus sie hatte, an den Tag gelegt haben. Und wir lesen dazu den Text aus Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre und nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu euch zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Dieses Thema Gesinnung wie Jesus, die Gesinnung Jesu ist ein Thema, was sich durch diesen Brief zieht und was Paulus vorher angesprochen hat, ja, vor 2 Wochen haben wir es gehört, in Philipper 2 am Anfang dieser Text. Und hier stellt er uns 3 Vorbilder vor Augen und 3 praktisch gelebte Beispiele eigentlich, wie diese Gesinnung aussehen kann. Und er nennt uns im Prinzip durch sein eigenes Leben, also das Vorbild von Paulus selbst, das Vorbild von Timotheus und das Vorbild von einem nicht ganz so bekannten Mann, Epaphroditus. An ihnen können wir sehen, was Gesinnung Jesu ausmacht. Und wir wollen heute Morgen wie eine Art Gesinnungscheck für uns mal durchführen. Wir wollen eine Checkliste erstellen, wo ein bisschen aufgeführt ist, was diese Gesinnung eigentlich ausmacht. Und wir wollen uns dahingehend von Gott verändern lassen, dass er wirklich unsere Gesinnung verändert, unsere Ausrichtung verändert. Und ich will von vornherein sagen, dass wir aus uns selbst heraus keine Gesinnung hervorbringen können, die die Gesinnung Jesu ist. Weil es ist eine göttliche Gesinnung und Jesus muss sie in uns hervorbringen und er will das tun und wir dürfen uns von Gott verändern lassen. Das Erste, was wir sehen in diesem Text, was die Gesinnung Jesu angeht, ist, die Gesinnung Jesu ist besorgt um andere. Und wir sehen das in Vers 19 am Beispiel von Paulus selbst. Wir haben in den vergangenen Sonntagen immer wieder davon gehört, dass Paulus zu dieser Zeit, als er den Brief schreibt, im Gefängnis sitzt. Dass er eine schwierige Situation durchlebt, dass Menschen dort sind, die ihm sogar Schlechtes wollen, die gegen ihn wettern. Und er selbst hat, wenn man das so anschaut, eigentlich genug mit sich selbst zu tun. Er hat genug Probleme und eine ganz typische Reaktion wäre, dass er einfach sich darauf konzentriert, dass es ihm gut geht, dass er sich um sich kümmert, dass er einfach guckt, dass sein Wohlergehen gesichert ist. Und ich vermute mal, das ist das, was die allermeisten Menschen tun würden, die in seiner Situation stecken würden oder die überhaupt in Problemen stecken. Und wäre irgendwie verzweifelt und würde eigentlich erwarten, dass andere Leute einem Mitleid entgegenbringen und dass andere Leute sich gefälligst um mich kümmern. Das wäre so das, was ganz schnell in uns dann vorkommt. Und bei Paulus ist es ganz anders. Er macht sich interessanterweise Gedanken darüber, wie es der Gemeinde in Philippi wohl geht. Um das Wohlergehen der Gemeinde in Philippi, obwohl er dort in Ketten sitzt. Und das sehen wir durch diesen ganzen Text hindurch eigentlich, dass er sich Gedanken über die Gemeinde in Philippi macht. Und wir sehen es ganz besonders in Vers 19, wo dieser Gedanke schon zum Tragen kommt, wenn es da heißt, ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. In diesem Vers steckt eine starke Anteilnahme von Paulus und man merkt so richtig, wie er verbunden ist mit dieser Gemeinde. Wir haben das gesehen, auch in den vergangenen Wochen, schon im ersten Kapitel, wie er eine innige Beziehung zu dieser Gemeinde beschreibt, die er hat. Und diese Beziehung ist so stark, dass er selbst ermutigt würde, wenn er davon hören würde, dass es der Gemeinde in Philippi wirklich gut geht. Es würde ihn in seiner Situation wahrscheinlich sogar ermutigen. Dass wir um Menschen besorgt sind, während es uns schlecht geht. Und dass wir um Menschen uns kümmern, während wir eigentlich genug mit uns selbst zu tun haben, das ist nicht unbedingt die typische Reaktion, nicht unbedingt die typische Haltung, die wir so an den Tag legen, glaube ich. Das ist nicht die Gesinnung, die in uns automatisch drin ist, sondern das ist die Gesinnung, die Jesus selbst uns vorgelebt hat. Und ich musste an eine Situation denken im Leben von Jesus, wo das deutlicher zum Tragen kommt wahrscheinlich als an vielen anderen Stellen oder eine der eindrücklichsten Stellen, sagen wir mal. Und zwar ist das kurz bevor Jesus ans Kreuz gehen muss, kurz bevor er stirbt und er weiß, dass er stirbt und mit seinen Jüngern zusammen ist, nochmal ein letztes Abendmahl gefeiert wird und Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Er ist bis zum Letzten besorgt um das Wohlergehen seiner Jünger. Wir lesen davon Johannes 13 und weil es in dieser Gesinnung Jesu so verankert ist, ist das für uns ein erster Punkt auf unserer Checkliste, über den wir uns Gedanken machen wollen und auch auf unser persönliches Leben schauen wollen. Dieser Punkt, dass eine Gesinnung Jesu um andere besorgt ist. Und da müssen wir uns fragen, wie sieht es bei uns aus im Leben? Fragen, die damit zusammenhängen könnten, wären zum Beispiel, wie reagierst du auf Menschen um dich herum, wenn dein Leben vielleicht herausfordernd ist, wenn du in Schwierigkeiten steckst, wenn du vielleicht einen schlechten Tag auf der Arbeit hattest oder Sorgen im Leben hast oder dein Leben nicht nach deinen Vorstellungen läuft. Wie reagierst du auf Menschen in deinem Umfeld, auf Menschen um dich herum? Bist du darauf bedacht einfach, dass diese Menschen sich gefälligst um dich zu kümmern haben oder bist du trotzdem noch in dieser Situation, sodass du sagst, ich frage danach und zeige Interesse, wie es anderen Menschen geht? Nimmst du Anteil am Leben von anderen Menschen oder igelst du dich einfach ein, ziehst dich zurück und alle haben dich gefälligst in Ruhe zu lassen? Das wäre die typische Reaktion, die wir Menschen so an den Tag lesen, legen ganz anders, aber Jesus. Man könnte auch fragen, die engsten Menschen, die wir haben, wo am deutlichsten oft wird, was unseren Charakter wirklich auszeichnet. Wie begegnest du ihnen in Situationen, wo vielleicht das Leben nicht so läuft, wie du dir das vorstellst? Wie begegnest du deinem Partner, deinen Kindern, deinem engsten Freundeskreis, wem auch immer, wer um dich rum ist? Es ist keine Frage, dass das schwierig ist, sich in einer Situation, wo man selbst genug Probleme hat, sich dann auch noch darum zu kümmern, was andere Leute angeht. Und trotzdem kann Paulus das tun und lebt uns das vor an ganz vielen Stellen. Und es gibt einen ganz wesentlichen Schlüssel, den er in seinem Leben immer wieder anwendet, den wir immer wieder sehen. Und zwar schaut Paulus nicht in erster Linie auf seine Umstände und lässt sich davon leiten, sondern er schaut auf Jesus und schaut darauf, was sein Wille eigentlich ist. Und das sehen wir durch sein ganzes Leben hindurch. Und das befähigt diesen Mann, diesen Paulus, in der Gesinnung Jesu zu leben. Aber nicht nur er ist so ein Mensch, sondern auch einer seiner engsten Mitarbeiter, von dem wir einiges erfahren in der Bibel. Und dieser Mitarbeiter ist Timotheus. Und der führt uns zu einem zweiten Punkt auf unserer Checkliste. Und dieser Punkt heißt, die Gesinnung Jesu sucht den Willen Gottes. Verse 20 bis 22 machen uns das deutlich. Am Beispiel von Timotheus können wir das sehen. Timotheus wird von Paulus als einer bezeichnet, der ihm gleichgesinnt ist. Das heißt, einer, der gleich gepolt ist, der genauso um das Wohlergehen der Gemeinde in Philippi besorgt ist, wie Paulus selbst. Und Timotheus hat eigentlich durch die ganze Bibel hinweg ein sehr gutes Zeugnis, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigen würde. Ja, und also wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu tun, aber Timotheus ist jemand, der ganz eng an Paulus dran war, der einer der engsten Mitarbeiter war und in den Paulus wahnsinnig viel investiert hat. Angefangen da, dass er ihm das Evangelium gebracht hat, dass er ihn zum Glauben geführt hat und dann aber auch viel in ihn investiert hat, was seinen Glauben angeht. Und immer wieder wird dieses Bild von Paulus verwendet, dass er sagt, Timotheus ist wie mein Kind. Ja, und so dieser Vater, dieser geistliche Vater, Paulus, der Timotheus wie sein Kind aufgezogen hat und in ihn investiert hat. Er hat seinen Glauben gefördert, er hat ihn ermutigt, er hat ihn in Aufgaben gebracht, in Verantwortung gestellt, hat ihn zu verschiedenen Gemeinden immer wieder hingeschickt als vertrauensvollen Mitarbeiter. Und nicht zuletzt hat er ihn nach Ephesus geschickt, eine Gemeinde, in die Timotheus kommen sollte und dort die Gemeinde lehren sollte, für Ordnung sorgen sollte. Und ihr kennt sicher die zwei Timotheus-Briefe in der Bibel, die sind an Timotheus geschrieben, während er in dieser Gemeinde in Ephesus ist. Also er ist wirklich ein vertrauensvoller Mann. Und das wissen auch die Philipper, weil er war bei der Gemeindegründung in Philippi dabei. Das geht manchmal ein bisschen unter, aber Timotheus ist seit der zweiten Missionsreise mit Paulus unterwegs. In Apostelgeschichte 16, ab Anfang gleich von Apostelgeschichte 16 lesen wir das. Und er ist dabei und erlebt diese Gemeindegründung mit, auch wenn er selbst nicht mit im Knast ist oder wir zumindest das nicht wissen. Aber sie kennen ihn. Und deshalb heißt es hier in Vers 22, dass sie seine Bewährung kennen, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Philippa kennen ihn. Und Timotheus ist ein Mann der Bewährung, ein bewährter Mann, über den Paulus zum Beispiel in 2. Timotheus 3, die Verse 10 und 11, folgendes Zeugnis ausstellt, könnte man sagen. Wenn er sagt, du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien und in Lystra. Das charakterisiert diesen Menschen Timotheus. Das charakterisiert ihn als einen Mann Gottes. Und es ist absolut nicht verwunderlich, finde ich, wenn man das sich so anschaut, was Paulus in Vers 21 über ihn schreibt, wenn er sagt, er wird aufrichtig für das Eure besorgt sein, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Im Gegensatz zu den allermeisten Menschen ist Timotheus davon gekennzeichnet, dass er nicht darauf bedacht ist, was sein Vorteil ist, was sein Ansehen angeht, auch was sein Wohlbefinden ausmacht, sondern er ist sehr stark darauf bedacht, was Jesus groß macht und was Gottes Wille ist für sein Leben in seiner Situation. Dem entgegen hatte Paulus ganz andere Leute vor Augen, von denen wir lesen im Philipperbrief, zum Beispiel ganz am Anfang, in Philipper 1, Vers 17, lesen wir von Leuten, die aus Eigennutz das Evangelium verkündigt haben. ja, die sich selbst damit irgendwie hervortun wollten. Oder wir lesen in Philipper 3, Vers 19 von Leuten, da kommen wir noch hin, die auf das Irdische gesinnt sind. Oder die ihren Gott, ihren Bauch als Gott verehren, letztendlich, ja, nur für sich leben. Und das ist der Punkt, der im Wesen von Sünde steckt. Dieser Punkt, ich lebe für mich und ich lebe nicht für Gott. Ich lebe für mich und andere Menschen können gerne dazu beitragen, dass mein Leben nach meinen Vorstellungen funktioniert. Dass es mir gut geht. Ich stehe im Zentrum dieses Universums, ich stehe im Zentrum dieser Welt. Und das ist in unterschiedlichen Facetten immer wieder Antrieb dieser Menschheit, Antrieb von Sünde letztendlich, die in unserem Leben ist. Das ist die Gesinnung, die absolut nicht der Gesinnung entspricht, wie Jesus sie hatte. Und das ist, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, der große Kampf, der in uns stattfindet, der Kampf um die Gesinnung. Lebe ich für mich oder lebe ich für Gott? Ein täglicher Kampf, vor dem wir stehen und wo wir herausgefordert sind, neu zu klären, für wen leben wir, auf wen richten wir uns aus, welche Gesinnung legen wir an den Tag. Timotheus war ein Mensch, der hat das verstanden. Er hat verstanden, es geht nicht um mich, sondern es geht um Christus. Ich bin nicht im Mittelpunkt dieses Universums, sondern da ist Christus. Und das zentrale Anliegen Gottes in diesem Universum ist auch nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe, sondern sein Reich komme, sein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden und so auch in meinem Leben. Und das ist die ganz zentrale Wahrheit, die Timotheus verstanden hat und die nicht zuletzt Jesus selbst uns gelehrt hat und Jesus selbst uns vorgelebt hat, in eindrücklicher Weise, indem er den Willen Gottes immer wieder gesucht hat. Und deshalb ist das ein ganz zentraler, wahrscheinlich der elementarste Punkt, wenn wir über die Gesinnung Jesu nachdenken, dass er immer mit dieser Frage unterwegs war, was will Gott, was ist Gottes Wille? Und deshalb ist es für uns ein Punkt auf unserer Checkliste, über den wir nachdenken sollten, auch wieder persönlich werden sollten, wenn wir darüber nachdenken, ob wir den Willen Gottes suchen. Das ist die ganz zentrale Frage, die wir in jeder Lebenslage eigentlich vor Augen haben sollten. Was will Gott? Manchmal kann es helfen, um das ein Stück besser herauszufinden, sich mal zu fragen, was will ich eigentlich? Und dem gegenüber dann zu stellen, was will Gott? Und ich will uns Mut machen, mit dieser Frage mal durch unser Leben zu gehen und unser Leben durchdringen zu lassen. Auf vielen, vielen Ebenen und uns zu fragen, was will Gott zum Beispiel für meine Familie? Was will Gott von mir als Vater? Was will Gott von mir als Mutter? Was will Gott von mir als Ehemann, als Ehefrau, als Kind? Was will Gott von mir als Freund? Welche Verantwortung hat er mir übertragen? Vielleicht für andere Menschen? Und was will er damit? Welche Ziele verfolgt er? Oder weiter, was will Gott in Bezug auf meine Arbeit? Was will Gott in Bezug auf meinen Freundeskreis vielleicht auch durch mich tun? Was will Gott, dass ich zum Segen werde für andere? Wo will er mich vielleicht gebrauchen? In meinem Umfeld, in der Gemeinde, an dem Ort, an dem ich stehe, in meiner Familie, bei Menschen, die mir nahestehen. Man könnte es weit, weit führen. Diese Frage, was will Gott, ist eine ganz zentrale Frage, die wir immer wieder bewegen sollten im Leben und die uns immer wieder vor Augen kommen sollte. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, ich will ja wissen, was Gott will und weiß es aber nicht und so. Das, glaube ich, ist oft gar nicht das Problem, weil wenn wir wissen wollen, was Gott will, dann dürfen wir ihn einfach darum bitten und wir dürfen ihn zu Wort kommen lassen. Und wie tun wir das? Indem wir sein Wort aufschlagen, indem wir sein Wort lesen, hören, uns damit beschäftigen und so den Willen Gottes erkennen, weil er hat uns alles gesagt, was nötig ist, um ein Leben zu leben, das ihm gefällt und ein Leben zu erkennen, was seinem Willen entspricht. Und das hat er uns deutlich gemacht, hat er uns in seinem Wort schwarz auf weiß hinterlassen. Und ich mache zunehmend mehr die Erfahrung, dass desto besser ich die Gedanken Gottes kenne und desto besser ich Gott letztendlich kenne, dass ich umso mehr auch weiß, was die Gedanken Gottes in einer bestimmten Situation für mein Leben sind, was der Wille Gottes in einer bestimmten Situation für mein Leben ist. Und ich will uns Mut machen, uns wirklich darauf auszurichten und uns da herausfordern zu lassen, zu fragen, was will Gott? Wenn es nicht in erster Linie um mich geht, sondern wirklich um Gott und um seinen Willen, dann entsteht daraus zwangsläufig ein weiterer Aspekt, den wir in diesem Text sehen. Und zwar ist dieser Aspekt, die Gesinnung Jesu ist bereit zu verzichten. Wir sehen das in den Versen 23 und 24 und wir sehen das wiederum vor allem an dem Vorbild von Paulus an dieser Stelle. Weil wenn man sich mal vor Augen führt, dass Paulus ja im Knast sitzt und sich so ein bisschen in seine Lage hineinversetzt, kann man sich, denke ich, sehr gut vorstellen, dass er eigentlich sehr gut Leute um sich herum gebrauchen könnte. Dass er Leute wie ein Timotheus und auch wie ein Epaphroditus als Beistand sehr gut in seinem Leben gebrauchen kann gerade. Und gerade Timotheus, zu dem er diese innige Beziehung hat, wäre für ihn eine große Hilfe, wenn er bei ihm bleiben würde. Paulus lebt selbst in einer Ungewissheit. Ja, und er sagt, dass er Timotheus, sobald er seine Lage übersehen kann, zu den Philippern senden will. Das heißt, es fällt ihm schwer, aber er ist bereit, das zu tun letztendlich. Und es kommt zum Ausdruck, dass Paulus selbst in dieser schwierigen Situation da ist und die Hilfe von Timotheus zu diesem Zeitpunkt auch unbedingt braucht, aber dann bereit ist, auch irgendwann zu verzichten und loszulassen, ihn zu senden. Und ich finde es beachtlich, was er sagt, wenn man sich vorstellt nochmal, er sitzt in Gefangenschaft, er sitzt in Ketten und er weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Und trotzdem bringen seine Worte, die er dann spricht, zum Ausdruck, worin seine Hoffnung eigentlich besteht. Weil er sagt in Vers 24, ich vertraue aber im Herrn. Mit anderen Worten, er weiß, Gott hat alles unter Kontrolle und Gottes Wege sind gut. Und er weiß sogar scheinbar aus irgendeinem Grund, dass er nicht für immer da in diesem Gefängnis sitzen wird, sondern dass er nochmal freikommen wird. Und das auch, wenn er seine Lage derzeit nicht übersehen kann, wenn er nicht weiß, wann das passieren wird. Aber er vertraut auf den Herrn und das lässt für ihn diese ganze Situation hoffnungsvoll erscheinen und trotzdem macht es sie sicherlich nicht einfach zu durchleben. Trotz all dem liegt Paulus aber die Gemeinde in Philippi so stark am Herzen, dass er bereit ist, Timotheus zu dieser Gemeinde zu senden. Und ein Stück weit Timotheus zu entbehren, zumindest für eine Zeit lang. Für keine kurze Zeit, sondern für eine längere Zeit wahrscheinlich sogar. Man könnte sagen, die Gemeinde in Philippi und das Werk Gottes liegt Paulus so sehr am Herzen, dass er bereit ist zu verzichten. Bereit ist deshalb zu verzichten. Und das ist dieser dritte Punkt auf unserer Checkliste. Deshalb, dass er bereit ist zu verzichten. Bereitschaft zum Verzicht, wenn es um Gottes Werk geht. Und auch da können wir uns wieder fragen, bist du bereit, auf deine eigenen Vorteile zu verzichten, wenn es um Gottes Reich geht? Nimmst du persönliche Einbußen im Kauf, wenn es darum geht, anderen zu dienen, für andere da zu sein, sich zurückzustellen? Bist du bereit, auf Bequemlichkeit zu verzichten, damit Gottes Werk vorangeht? Damit Menschen von diesem Evangelium, von dieser Botschaft, von diesem Kreuzestod und der Auferstehung Jesu hören können. Und damit Menschen um uns herum in ihrem Glauben wachsen können, damit sie ihren Fokus auf Gott richten können. Bist du bereit, dafür auf Dinge zu verzichten? Ich musste daran denken, wie Jesus immer wieder seine Jünger beruft und zu ihnen kommt und sie auffordert eigentlich, verlasse alles. Ja, komm mit mir, verlasse alles, lass alles hinter dir. Und verzichte auf ein Leben in Saus und Braus um meinetwillen, damit du ein Leben findest in mir, was wirklich wahres Leben ist. Für uns ist das so einfach heute, aber für die damals war es wirklich so, dass sie alles verlassen mussten. Ort und Stelle und sie waren bereit zu verzichten auf ein Leben, das anscheinend im Sinne dieser Welt sehr gut aussah. Einer, der bereit war zu verzichten und aus dieser Komfortzone, so will ich es mal beschreiben, auszutreten, war Epaphroditus. Ein Mann, den wir nicht so gut kennen, ein Mann, der uns nicht an vielen Stellen in der Bibel begegnet, aber der uns an dieser Stelle als Vorbild genannt wird. Und das vor allem wegen seiner Dienstbereitschaft. Und das ist ein weiterer Punkt auf dieser Checkliste, die Gesinnung Jesu dient anderen. Verse 25 bis 28 machen das deutlich. Und das geht natürlich einher mit allen anderen Punkten, die wir vorher gesehen haben, weil Jesus selbst der größte Diener war. Weil Jesus selbst den größten Dienst an Menschen vollbracht hat. Und es ist interessant, dass immer da, wo es um den Willen Gottes ging und um Dienst geht, immer auch andere Menschen mit einbezogen sind. Und deshalb geht es darum, dass anderen gedient wird. Und Epaphroditus ist ein super Beispiel dafür. Epaphroditus war der Mann, der die Geldspende, die die Gemeinde in Philippi gesammelt hat, zu Paulus gebracht hat. Und der dann danach auch noch für eine Zeit lang bei Paulus bleiben sollte und sehr wahrscheinlich einfach für Paulus da sein sollte, Paulus dienen sollte, ihm wirklich unterstützen sollte, ihm helfen sollte. Trotzdem konnte er diese Aufgabe nur begrenzt erfüllen, weil er unerwarteterweise auf einmal krank geworden ist. Wir lesen davon, dass er so krank geworden ist, dass er dem Tode nahe war. So krank, dass er fast gestorben wäre also. Und Gott hat ihn mehr oder weniger im letzten Moment davor bewahrt, dass er stirbt und hat ihn wieder gesund gemacht. Vielleicht als kleinen Link ist es, finde ich, sehr spannend, sich diese Situation vor Augen zu führen, ja, dass ein Paulus, der ursprünglich zum Beispiel allein durch Berühren seiner Kleidung Menschen geheilt hat, dass dieser Paulus daneben sitzt und es hier nicht davon die Rede ist, dass Paulus ihn geheilt hat, sondern dass Gott ihn geheilt hat. Und so beschreibt Paulus das, dass Gott sich erbarmt hat. Und dieses Erbarmen empfindet Paulus auf zweierlei Weise. Zum einen natürlich dadurch, dass Epaphroditus vor dem Tod bewahrt wurde, wieder gesund geworden ist. Zum anderen aber auch in der Hinsicht, dass Paulus selbst nicht miterleben musste, dass dieser Mensch in seiner Gegenwart stirbt. Und dass er noch mehr zu tragen hätte, als eh schon da ist. Dass er noch mehr Kummer zu dieser schwierigen Situation bekommt. Das ist das, wenn er davon spricht, dass er Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Paulus schätzt diesen Epaphroditus, diesen Mann, sehr hoch. Und das macht er deutlich, wenn er davon schreibt, wie er ihn betitelt. Das ist interessant. Er sagt, es ist mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs. Mit all diesen Ausdrücken bringt er zum Ausdruck, ich schätze diesen Epaphroditus sehr hoch. Ich schätze ihn sehr wert, weil er mir zum Diener geworden ist in einer äußerst schwierigen Situation. Und noch etwas ist beachtlich an diesem Mann, finde ich, an diesem Epaphroditus. Und zwar sehen wir, dass er eine enorme Verbundenheit hat mit dieser Gemeinde in Philippi, wo er herkommt. Weil er zum einen heißt es da, dass er eine große Sehnsucht hatte, wieder zu ihnen zurückzugehen. Aber vor allem heißt es da, dass er sich darum Sorgen machte, dass die Gemeinde in Philippi sich um ihn Sorgen machen könnte. Das lesen wir in Vers 26, wenn es heißt, dass er in Unruhe war, weil seine Gemeinde davon gehört hat, dass er krank geworden ist. Und das, finde ich, ist mal ein beeindruckendes Beispiel von Selbstlosigkeit. Da ist einer todkrank und eine seiner größten Sorgen ist, dass die Gemeinde, in der er ist, sich Sorgen machen könnte darum, sich Sorgen machen könnte um ihn. Und das ist so ein bisschen der Herzschlag, den Epaphroditus ausmacht. Und nicht ohne Grund, denke ich, ist er als Diener zu Paulus gesandt worden von dieser Gemeinde in Philippi. Diese dienende Haltung, die er hat, das ist was ganz elementar zur Gesinnung Jesu gehört. Und nicht zuletzt hat Jesus selbst zu seinen Jüngern gesagt, wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und dann begründet er das weiter und stellt sich selbst als Vorbild hin, in Markus 10, Vers 45, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus selbst war also der größte Diener und er stellt damit das gesamte Denken dieser Welt auf den Kopf. In dieser Welt ist es so, dass Diener die Kleinen sind und Herrscher die Großen. Und bei Jesus ist es so, dass Diener die sind, die am meisten Ehre bekommen. Und wir sind aufgerufen, als Diener Jesu, Diener von unseren Mitmenschen zu sein. Und deshalb ist das für uns eine ganz relevante Frage, ja, wenn es darum geht, anderen zu dienen. Und es ist dieser Checkpunkt, wo wir uns auch wieder fragen wollen, dienst du anderen oder lässt du dich bedienen? Was ist deine Haltung in der Hinsicht? Stehst du auf mit dem Gebet, Herr, hilf mir, dir zu dienen an diesem Tag? Hilf mir, meinem Mann, meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden, Brüdern und Schwestern, Menschen in der Gemeinde, Menschen in meinem Umfeld, hilf mir, ihnen zu dienen. Hilf mir, für sie da zu sein. Ist das unser tägliches Gebet? Wie steht es da um unseren Blick für andere? Sind wir darauf bedacht, ihnen zu dienen? Überlegen wir, wie können wir ihnen dienen? Und tun wir das dann auch? Oder dienen wir in allererster Linie uns selbst? Ich glaube, wir können von diesem Epaphroditus einiges lernen, was Dienst angeht. Und damit ist ein Aspekt verbunden, der letzte Aspekt, den wir in diesem Text sehen, der eigentlich damit einhergeht. Und zwar ist dieser Aspekt, den wir bei ihm noch sehen, bei Epaphroditus, die Gesinnung Jesu ist bereit, Opfer zu bringen. Das sehen wir in den Versen 29 und 30. Auch wenn Epaphroditus aufgrund dieser Todeskrankheit und aufgrund seiner eigenen Sehnsucht und aufgrund der Sorge der Gemeinde von Paulus wieder zurückgeschickt wird, so ist er trotzdem jemand, der in allen Ehren gehalten werden sollte. Und er ist der Mann, der den Brief, sehr wahrscheinlich den Philipperbrief von Paulus an die Philipper überbracht hat. Und Paulus schreibt umso deutlicher und betont es umso deutlicher, dass die Gemeinde dort ihn wieder aufnehmen soll mit Freude, weil Gott sich über ihn erbarmt hat, weil er wieder gesund geworden ist und weil sie ihn wieder zurückhaben. Aber er schreibt noch was weiteres über den Mut und die Hingabe von diesem Epaphroditus. Etwas, das ihn so bedeutsam macht, indem er sagt, in Vers 29, haltet solche Brüder in Ehren, solche Brüder wie Epaphroditus, solche Diener, solche hingegebenen Diener, haltet sie in Ehren. Und dann sagt er, warum? Vers 30, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Epaphroditus war bereit, große Opfer zu bringen, um des Werkes Christi willen. Und es hätte ihn fast sein Leben gekostet. Jetzt könnte man denken, okay, das wusste er vorher ja nicht, wusste er sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, er ist dahin und ist dann unerwartet krank geworden. Aber nichtsdestotrotz hat er ein großes Opfer gebracht, war er bereit, ein großes Opfer zu bringen und eine Aufgabe zu übernehmen, die alles andere als leicht war. Weil wenn man davon ausgeht, dass Paulus zur Abfassung von diesem Brief in Rom war und Epaphroditus von Philippi nach Rom musste, ist das Luftlinie ungefähr eine Strecke von 1800 Kilometern. Und allein diese Reise ist nicht so bequem wie bei uns heute, dass man ins Flugzeug steigt vielleicht und dann innerhalb kürzester Zeit da ist oder dass man in die Bahn steigt und unterwegs ein bisschen im Internet surft oder so, sondern damals war es ganz anders. Damals war es so, dass man sich wirklich auf den Weg machen musste, dass es von gewissen Strapazen und Gefahren begleitet war, so eine Reise auf sich zu nehmen. Und wahrscheinlich war es nicht ganz ungefährlich, wenn man vor allem mit einigem an Geld durch die Gegend gereist ist, und das ist Epaphroditus, dass man auch überfallen wird und auch in dieser Hinsicht ja, eine Gefahr auf sich genommen hat. Es hat für ihn auch bedeutet, dass er einen längeren Zeitraum von seinem gewohnten, geliebten Umfeld entfernt war. Dass er von seinen Angehörigen, von seiner Gemeinde einfach für eine Zeit lang weg war. Und auch die Aufgabe vor Ort, die er dort hatte, war nicht so ganz ohne. Weil er musste die Mühen von Paulus mittragen. Er musste vielleicht Gegenwind miterleben, den Paulus dort erlebt hat. Er musste Leiden mittragen, die Paulus dort hatte. Vielleicht wurde er selbst sogar in gewissen Situationen angegangen. Und letztendlich war es also kein angenehmer Aufenthalt in Rom oder so, den er hatte. Ja, es war kein schöner Urlaub, sondern es war eine aufwendige Reise, die er dahin gemacht hat und eine Aufgabe, die wahrscheinlich nicht unbedingt dem entspricht, was wir uns immer so vorstellen würden. Aber trotzdem war er bereit, dieses Opfer zu bringen. Und ich finde diese Formulierung so stark, die da verwendet wird. Er war bereit, dieses Opfer zu bringen, um des Werkes Christi willen. Er war bereit, Dienst zu übernehmen, den die Gemeinde in Philippi selbst sonst nicht hätte leisten können. Und diese Hingabe, diese Opferbereitschaft, die er uns vorgelebt hat, ist dieser letzte Punkt auf unserer Liste. Und nicht zuletzt war Jesus selbst der, der das größtmögliche Opfer für uns gebracht hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Und deshalb gehört das ganz elementar auch zur Gesinnung Jesu. Und Fragen, die mit diesem letzten Punkt auf dieser Checkliste verbunden sein könnten, sind folgende. Welche Opfer bringst du um des Werkes Christi willen? Bist du bereit, mit allem, was du bist, was Gott in dich hineingelegt hat, und mit allem, was du besitzt, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, dem Werk Christi und Jesus selbst zu dienen? Dich damit einzusetzen. Und was bist du vielleicht, um das andersrum mal zu fragen, was bist du auf keinen Fall bereit zu opfern? Wo sagst du, nee, das geht mir zu weit, da bin ich nicht bereit, dieses Opfer zu bringen? Fragen, über die man weiter nachdenken kann und eine Checkliste, die sicherlich sehr voll ist, auch herausfordernd ist. Und ich glaube, wenn man sich diese die Gedanken macht über Gesinnung Jesu, und es gäbe noch viel, viel mehr Punkte theoretisch, die man da aufführen könnte, dann sehen wir sind ziemlich am Anfang wahrscheinlich, was diese Checkliste angeht. Und wir haben es nötig, dass Jesus in uns diese Gesinnung verändert. Dass Jesus wirklich anfängt, Stück für Stück diese Gesinnung, die er uns vorgelebt hat, an den Tag zu legen. Dass er uns hilft, wirklich von innen heraus immer wieder die Ausrichtung auf ihn zu kriegen. Weil vieles im Leben noch nicht so vorherrscht und wir noch nicht am Ziel sind. Und deshalb müssen wir erkennen, dass wir aus uns selbst heraus das nicht tun können. Wie ich es gesagt habe, es ist eine göttliche Gesinnung und die kriegen wir als Menschen nicht zustande. Aber das, was wir nicht schaffen, das will Jesus in uns schaffen. Und dementsprechend ist es genau das, was notwendig ist. Immer wieder dieser Blick auf Jesus selbst, auf sein Werk, darauf, was er getan hat in der Vergangenheit, aber auch darauf, was er tut, auch im Hier und Jetzt, auch in unserem Leben tun will, welche Möglichkeiten er uns zur Verfügung gestellt hat, um uns zu verändern. Dieser Blick darauf führt uns dahin, dass wir diese Gesinnung mehr und mehr entwickeln. Und deshalb ist nur der Blick auf Jesus führt zur Gesinnung Jesu. Und ich will schließen mit einem Text, der uns dazu ermutigt, unseren Blick auf Jesus zu richten und einfach zu sehen, was er in uns hineingelegt hat. Wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden und wir dürfen in einem neuen Leben, das er uns geschenkt hat, leben. Und das macht der Text in Kolosser 3, Verse 1 bis 4 deutlich. Und wir wollen einfach anhand dieses Textes zum Schluss auf Jesus schauen und ihn dann auch darum bitten, dass er diese Gesinnung in uns verändert. Und anschließend dann im Lobpreis auch einfach uns ausrichten auf ihn. Ich lese Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen, doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten und wollen mit dieser Checkliste vielleicht auch vor Gott kommen, sehen, wo wir Korrekturen nötig haben, wo wir Korrektur von ihm erbitten wollen auch und aber gleichzeitig auch sehen, was er uns alles schenken will, damit wir dieses Leben leben, was ihm gefällt.